der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Wir melden uns heute aus dem wunderschönen Allgäu. Wir sind nach Wolfegg gefahren im Allgäu. Der Weg hierher war schon wirklich ein Hammer. Wir haben ganz tolle Landschaften gesehen, gut gelaunt hier angekommen und sind jetzt hier in der Therapiepraxis von Nina Pölchau, die uns heute hier sehr nett empfangen hat. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen jetzt wirklich im Therapieraum im Gesprächskreis und wollen heute über das Thema Gefühle sprechen, über Emotionen. Das ist ein Spezialgebiet von der Nina. Ich sage jetzt erstmal Hallo Nina Pölchau, hallo.
Hallo Jan und auch Hallo Albert.
Hallo Nina.
Vielen Dank, dass du uns hier empfangen hast. Wir sind auf dich aufmerksam geworden durch dein wunderbares Buch Gefühle sind keine Krankheit, das du mit dem Psychiater und Psychologen Dr. Christian Docks geschrieben hast. Der ist, glaube ich, arbeitet oder leitet sogar die Max-Grunde-Klinik für
macht er inzwischen nicht mehr.
Ah, genau. Ist auf jeden Fall ein großer Experte im Bereich der psychosomatischen Erkrankungen, richtig?
Richtig, absolut. Und er arbeitet jetzt auch weiter, allerdings in Lindau.
Ah, okay. Privat. Sehr gut. Jedenfalls, da haben wir dich als eine der Expertinnen für das Thema Gefühle und Emotionen mitentdeckt und wollten das Thema einfach gerne mal mit dir vertiefen. Du selber hast auch einen sehr langjährigen journalistischen Hintergrund. Das heißt, du warst hast sehr lange für den Stern geschrieben, das große Nachrichtenmagazin, und da sogar als stellvertretende Ressortleiterin für den Bereich Gesellschaft, warst aber auch lange im Ressort Wissenschaft unterwegs und hast dich da spezialisiert auf das Thema Psychologie. Welche Gefühle haben dich denn dazu gebracht, so eine tolle Position im Journalismus aufzugeben und hier als Gesprächstherapeutin von Hamburg nach Wolfegg zu gehen und dich eben ganz der Psychologie zu widmen?
Tatsächlich begann es vor etwa 23 Jahren, also so um das Jahr 2000 rum, habe ich deutlich gespürt, dass es mich mehr dahin zieht, die Menschen zu begleiten, als über sie zu schreiben. Ich hatte allerdings schon rund ums Abitur so den Zwiespalt, eher Psychologie, eher Journalismus, und dann wurde es der Journalismus. Und dann eben um das Jahr 2000 habe ich angefangen mit Ausbildung in Gesprächstherapie und verschiedenste Seminare besucht. Im Wissen, Menschen brauchen mehr als das über sie bei schwierigen Lebenssituationen geschrieben wird. So kam's. Und dann ging das allerdings noch länger weiter. Es lag natürlich auch daran, dass ich Familie hatte und in diesem Job geblieben bin, mich aber dann auch immer mehr auf die Psychologie spezialisiert habe. Ich habe ja dann beim Stern auch in der Wissenschaft gearbeitet und viel über psychologische Themen. Aber es blieb immer, besser gesagt, der Wunsch wurde immer größer, den Menschen zur Seite zu stehen und dann nicht nach durchaus tiefgehenden Gesprächen sie fallen zu lassen in gewissermaßen und mich an den Schreibtisch zu setzen und eine Story aufzuschreiben. Und dann konnte ich das mit dem Stern so vereinbaren. 2019 bin zurück aus Hamburg nach 16 Jahren nach Wolfegg und habe dort wunderschöne Räume gefunden und merke sehr beglückend, es ist wirklich genau das, was ich machen will.
Und das Thema Gefühle steht ab jetzt sozusagen im Vordergrund oder eben auch die Begleitung von Gefühlen. Was ist denn da so deine Erkenntnis der ersten Jahre? Wie kann es uns gelingen, unsere Gefühle zu erkennen, aber auch eben festzustellen, welche Gefühle tun uns gut, an welchen Gefühlen müssen wir arbeiten? Der Umgang mit den Gefühlen steht jetzt ja wahrscheinlich im Vordergrund.
Der Hauptpunkt, den ich da wahrnehme bei den Menschen, die zu mir kommen, auch bei den Paaren, also ich mache viel Paartherapie, ist: Die wissen oft gar nicht, die Menschen wissen oft gar nicht, was sie fühlen. Die sagen natürlich, mir geht's schlecht oder das und das war toll, aber die differenzierte Wahrnehmung, was spielt sich eigentlich in meinem Innenleben ab? Was ist da los? Was für ein Gefühl ist da? Das ist eigentlich Thema Nummer eins, sich selbst besser zu verstehen.
Also dein Gefühl ist, sie leben zu stark im Außen, haben die Verbindung zum Innen verloren?
Ist das so eine Sehr gut, das ist mein Gefühl und auch meine Analyse, beides. Und nicht nur sie haben es verloren, sondern sie haben es nie gelernt. Und da die Nachreifung, dieses sich selbst kennenlernen, was eigentlich im Alter von 2, 3, 4, 5 Jahren passieren sollte, ganz wesentlich. Und da würde mich auch sehr, sehr interessieren, was du, Albert, als Philosoph dazu sagst. Ich komme ja da stark aus der Entwicklungspsychologie und bin überzeugt, was in diesen Phasen nicht passiert ist, nämlich so gut gespiegelt zu werden, dass man die eigenen Gefühle kennt, wahrnimmt, zulässt, das, was in diesen Phasen versäumt wurde, das begleitet die Leute ein Leben lang. Und das müssen die hier mühsam lernen. Und das sind Aha-Erlebnisse vom Schönsten.
Dann, Albert,
ja,
gib uns doch mal deine Einschätzung dazu. Siehst du es so ähnlich?
Also ich mache ja auch viel Einzelberatung und 90% der Menschen, die zu mir kommen, mit einem Problem, da stellen wir schon in der ersten Stunde fest, dass die Wurzel dieses Problems im frühkindlichen Erfahrungen, Prägungen sind und meistens durch irgendeine Zurücksetzung und nicht gesehen werden, nicht akzeptiert werden, so wie man ist, da die Wurzel gelegt wird für bestimmte Probleme, die dann im späteren Leben auftauchen. Ja, das ist keine Erziehung, ist perfekt. Es ist sehr schwierig, einem heranwachsenden Kind, oder es fällt vielen Menschen schwierig, dem heranwachsenden Kind, ihrem heranwachsenden Kind das Gefühl zu geben, dass es so toll ist, wie es ist. Und dass es so angenommen wird, dass es die Liebe bekommt, nach der es sich sehnt und von beiden Elternteilen ungebrochen. Und da läuft meistens irgendetwas schief, denn Liebe zu geben setzt voraus, dass du selbst eine sehr reife Persönlichkeit bist, deinen Frieden in dir gefunden hast, also ein glückliches Leben führt. Und wer kann das schon von sich sagen? Es gibt Menschen, die sehr zufrieden sind mit dem Leben, aber es gibt auch viele Menschen, die eine Menge Probleme haben. Und diese Probleme werden dann gerade in der Erziehung, gerade im frühkindlichen Alter von den Eltern, die sie selbst auch wieder geerbt haben, von ihren Eltern weitergegeben werden. Das ist indische Karma und das macht die Sache so schwierig. Und ich habe das selbst durchlitten und ich weiß, wie der Mechanismus ist. Wird man nicht so angenommen, nicht so geliebt, wie man sich das wünscht, dann lehnt man sich selbst erstmal ab. Man denkt, es stimmt etwas nicht mit einem selbst und dann fängt man an, seine Gefühle in Zweifel zu ziehen. Man denkt, man ist nicht richtig so, wie man ist, denn man kriegt ja nicht die Liebe, nach der man sich sehnt. Und dann baut sich kein Selbstvertrauen aus, kein Selbstwertgefühl und auch keine gute Beziehung zu den eigenen Gefühlen. Die legt man nämlich ab. Man denkt, die stimmen irgendwie ja nicht. Die werden ja irgendwie nicht so gespiegelt oder angenommen. Und dann kommt es zu Problemen in späteren Jahren im Umgang mit den eigenen Gefühlen. Insbesondere, dass man sie sich auch gar nicht anguckt. Und man erforscht sich nicht selbst, man lagert das aus oder das sind die berühmten Leichen im Keller. Man guckt sich nicht in den Spiegel an, man untersucht sie nicht und kommt dann auch nicht an die Ursachen ran und dann hat man nur mit den Symptomen zu kämpfen und man weiß gar nicht, woher sie kommen und das ist das Problem.
Das ist dann aber ja der Umgang mit sich selbst, mit den Gefühlen, richtig, die einen selbst betreffen, ne? Und ich glaube, es geht jetzt ja im ersten Schritt mal darum, da einen geeigneten Umgang zu finden, die Gefühle zu erkennen und dann aber auch zu akzeptieren oder eben neue Situationen zu schaffen, die einem vielleicht bessere Gefühle oder geeignetere Gefühle geben.
Wichtig dazu finde ich nochmal, dass man früh lernt, die allermeisten, und da haben sie in der Tat schlechte Vorbilder, ob es um die sogenannten negativen Gefühle geht oder eben auch um Konflikte, das ist ja alles eins. Also Kinder haben schlechte Vorbilder meistens in dieser Hinsicht. Das ist weit verbreitet.
Und schlechte Vorbilder in welchem?
Insofern, als die Erwachsenen, mit denen sie zu tun haben, auch keinen guten Umgang zum Beispiel auch mit sogenannten, da komme ich gleich noch dazu, negativen Gefühlen haben, sondern das wird abgelehnt bei sich selber und auch bei den Kindern. Also tendenziell natürlich mit Einschränkungen. Wut ist eher schlecht, Ärger ist eher schlecht, Trauer ist eher schlecht und positiv ist das, was Freude, positive Überraschung, das sind die Sachen, die sind gut belegt, die anderen sind eher schlecht belegt. Das wird von Erwachsenen so weitergegeben. Und nur um das schnell noch zu sagen, ich habe ja hier oft Paare und das merkt man dann auch im Konfliktbereich. Also wehe, da ist Wut, wehe, da ist überschießendes Gefühl. Das wird schnell so sanktioniert, bei sich selber, beim anderen auch. Und eigentlich ist das der Kern von viel Übel, denn, und mich fasziniert da zum Beispiel das, was auch im Buddhismus erzählt wird, vermutlich auch in anderen Philosophien, nämlich eigentlich ist die Gefühlspalette gleichwertig. Trauer ist genauso berechtigt wie Freude. Ärger ist genauso berechtigt wie positive Überraschung, denn es ist das Spektrum, das uns ausmacht. Und wenn wir die Fülle dieser Gefühle zulassen und als das nehmen, was unser Leben ist, dann lebt sich's ganz gut. Also ich habe einen, ich weiß nicht, ich glaube Jack Kornfield war das, ist so ein buddhistischer Lehrer, der einmal sagte, Trauer kann sich genauso gut anfühlen wie Freude. Und das ist ja erstmal geradezu provokant. Also das ist ja für jemanden, der trauert, geradezu eine Ohrfeige, sich sagen zu sollen, eigentlich ist es genauso wie Freude. Aber es geht darum, zumindest dahin zu kommen, dass jede Art von Gefühl uns als Persönlichkeit ausmacht, in allen Facetten. Und die zu leben, macht Menschen, die bei sich zu sehen, zu fühlen und zu leben, macht Menschen stärker. Das erlebe ich deutlich in der Praxis.
Also vorbereitet sein auf jede Art von Gefühl. Einerseits vorbereitet sein, aber eben dann auch eine gewisse Akzeptanz zu entwickeln, dass man das jetzt erstmal zulassen muss, so ein Gefühl, um dann halt zu lernen, wie geht man damit um.
Ja, genau. So würde ich das sagen. Genau.
Ja, das ist in der Reihenfolge. Sich erstmal annehmen, das ist ganz wichtig. Man muss sich annehmen, so wie man ist. Wenn ich vorhin sagte, dass es ein Problem ist, dass die Eltern das manchmal dem Kind nicht vermitteln, aber man selbst sollte das immer wieder, man sollte sich lieben, wie Aristoteles sagt, zu sich der beste Freund sein. Also ich spreche jetzt nicht von einem schlechten Egoismus, sondern einfach, dass man sagt, ich bin eben so, ich habe meine Defizite, meine Schwachstellen, aber ich bin ein Mensch und ich bin ein vollwertiger Mensch und ich bin so, ich muss damit jetzt umgehen. Dann kommt in der zweiten Stufe, das heißt erstmal alles annehmen, was da aufpoppt. Das ist ein Spiegel des Innenlebens und so ist mein Garten. Und dann geht man in den Garten als guter Gärtner und fängt an, da zu sortieren oder sich so zu leiten, dass man die Gefühle, die einem gut tun, möglichst viel produziert und die, die einem vielleicht nicht so gut tut, dass die gar nicht so aufpoppen oder wenn sie da sind und schwach ausgebildet sind oder ich lerne einfach damit, mit denen umzugehen. Aber vor dem Ganzen, und das ist das, was du doch sagen wolltest, Nina, ist erstmal Ja zu sagen, da ist ein Gefühl da, Thich Nhat Hanh sagt, das ist umarmen, wie ein kleines Kind streicheln. Erstmal Ja, du bist ein Spiegel meines, irgendwas im Inneren ruft mich auf. Sei es nun in einer leidvollen Art oder in einer freudvollen Art, irgendwas. Und da muss man erstmal Ja sagen. Dann aber ist das Wichtige, jedenfalls der praktischen Philosophie, der Weisheitslehre, steuer dich so, dein Verhalten, dein Denken, dein Wollen, so, dass du Gefühle entwickelst, die dir gut tun. Und das ist eigentlich der Weg zum glücklichen Leben. Aber es ist nie so, dass dann etwa, wenn ich ein zufriedenes, gelingendes Leben führe, dass dann etwa das Leid aus der Welt verschwunden, aus meiner Welt verschwunden ist. Nein, ich werde auch wieder in leidvolle Phasen kommen, ich werde auch wieder traurig sein, ich werde auch wieder Verlust verarbeiten müssen. Aber ich kann dann damit umgehen oder ich kann dann Ja sagen. Und alles in allem habe ich das Gefühl, ja, es gibt auch Phasen, die schwierig sind, es gibt auch Gefühle, die mir nicht so gut tun, aber alles in allem führe ich das Leben, was ich leben möchte und alles in allem ist es schön.
Und mir gefällt dabei das Bild des Wagenlenkers oder der Wagenlenkerin. Am Lenker sitze ich, durchaus mein Verstand und die Gefühle, die sitzen auch mit drin, aber fahren tue ich. Und das heißt, ich kann sagen, aha, Beifahrer X, vielleicht sitzt der gerade vorne neben mir, das ist jetzt hier gerade Wut und Ärger, hinten sitzt im Moment die Freude. Wir wissen das ja, es ist ja ein bisschen umstritten, was es alles für Gefühle gibt. Manche sagen 7, manche sagen 10. Also um es nur kurz mal anzureißen, da gibt es dann noch, was gibt's? Ekel, Verachtung.
Angst, Wut, Überraschung.
Eifersucht, Freude. Alles, was wir so erleben.
Genau, also ich finde auch, es ist schwer zu sagen, es sind 5, manche sagen, es sind 5, manche 7, aber es ist so eine ganze Menge. Auf jeden Fall, wenn man die ganze Gruppe da im Auto hat oder im Wagen und man lenkt aber selbst, das ist ein gutes Bild. Das heißt aber auch, Man hat die mal differenziert, man hat die mal erkannt, benannt und ist dann auch nicht so diffus in so einem diffusen Chaos unterwegs. Weshalb ich mich übrigens auch störe, wenn Menschen zu sehr über ihr Bauchgefühl betonen und sagen, ja, aber mein Bauchgefühl ist schon schön und gut, aber es ist schon wichtig, es dann auch mit seinem Verstand zu differenzieren.
Ich sage immer, man muss den Bauch erziehen. Also eigentlich Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung der eigenen Anlagen und die Selbstkultivierung hin zum guten Leben ist eine Erziehung der Gefühle. Also man versucht so Voraussetzungen zu schaffen, sich so wohl zu fühlen, so einen Lebensstil sich anzugewöhnen, dass der Bauch wieder funktioniert und einem die richtigen Gefühle spiegelt oder gibt und richtige Signale gibt und möglichst viel Freude am Leben, also viel Positives entwickelt und möglichst wenig Negatives. Zorn, Hass, Streit, all das brauche ich ja gar nicht. Und man kann sich auch dahin erziehen, dass das sehr wenig aufbaut, wenn überhaupt noch.
Ich will mal ein Beispiel aus meiner Praxis liefern, ein bisschen verfremdet. Eine junge Frau wurde verlassen von dem Mann, den sie sehr liebte, und hat an sich den Anspruch, ich muss damit so umgehen, dass es mir gut geht. Damit überfordert sie sich total, ist mein Eindruck. Also es ist so, dass ihr, und dazu würde ich auch gerne wissen, was du denkst, sie gibt sich redliche Mühe, damit so umzugehen, das zu reflektieren, dass es ihr nicht wehtut. Also das bedeutet, sie sagt sich, er liebt nun mal jetzt eine andere, das gehört zum Leben dazu, Trennung gehört zum Leben. Sie verbietet sich zu leiden. Und da sehe ich bei ihr aber genau das Problem. Ich finde, sie muss den Schmerz fühlen dürfen und es dauert dann vielleicht auch ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis sie überhaupt weiter kann. Das widerspricht vielleicht so ein bisschen dem, dass man sagt, ich kann ja irgendwann dafür sorgen, dass ich möglichst wenig leide.
Also ich übergebe gleich an Albert, aber ich glaube, ich würde es so verstehen, dass das Zielszenario ist, dass man nicht mehr leidet, aber der Weg dahin wird nicht ohne Leiden funktionieren bei der jungen Frau vermutlich.
Ja, unbedingt. Also Sokrates sagte, sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Also den Fall, wie du ihn geschildert hast, ist so, sie redet sich ein, sie nicht zu leiden, aber sie leidet. Das ist natürlich, sie macht sich da was vor. Nein, Trennungen, gerade wo man geliebt hat, Verlust von anderen Menschen, viele Dinge lösen leidvolle Gefühle aus. Und das sage ich ja, die musst du als erstes mal umarmen, ach Kind. Und du musst es durcharbeiten. Und durcharbeiten ist nicht, dass man sich einredet, das Gefühl sei nicht da und eigentlich müsste es mir doch gut gehen. Und ich habe ja auch eine Menge rationale Argumente für das, was geschehen ist. Ist doch gar nicht so schlimm. Das darf man sich nicht einreden, sondern man muss ein Bewusstsein schaffen, in dem sowohl das Leiden Platz hat, dass es da aktuell da ist, dass es angenommen wird, aber dass die Voraussetzungen schafft, dass dieses Leiden irgendwann auch mal von selbst wieder geht. Und das ist Durcharbeiten. Trauerarbeit ist Durcharbeiten etwas und nicht weglaufen davon. Und dann muss man sich dem konfrontieren. Man muss als erstes sagen, so, jetzt hat es mich erwischt und jetzt wirst du erstmal ein bisschen leiden müssen. Und das ist aber auch okay. Dafür habe ich auch viel Freude gehabt. Und wenn ich das Leiden gut durcharbeite, wenn ich das bestehe, wenn ich das ertrage und da gut durchkomme, dann wird auch wieder die Sonne aufgehen eines Tages. Aber sie geht halb getrübt auf, wenn ich mir da was vormache, wenn ich diese Arbeit mit dem Leiden, das Kind nicht streichle, das Leiden in meinem Arm als Kind nicht streichle, nicht wieder gesund streichle. Das braucht Zeit und bei Trennungen nach langen Partnerschaften, wo viel Liebe im Spiel war, das braucht eine Menge Zeit. Also das ist Trauerarbeit, einen geliebten Menschen zu verlieren, auch so, das braucht seine Zeit, die kann ich gar nicht abkürzen. Ich muss durchgehen.
Durchgehen und die Gefühle wirklich auch spüren.
Natürlich, unbedingt. Und es ist sehr heilsam, sie zu spüren, zu weinen.
Das weiß man
auch. Das Grundwasser der Seele kommt da hervor. Das ist
Grundwasser der Seele,
das ist erlösend. Und das dauert eine Zeit, darüber muss man sich klar machen. Die Philosophie hilft dann nur zu trösten oder das annehmen zu können. Und zu sagen, ja, das ist eben so, gehört zum Leben. Es ist nicht alles so glänzend. Ich lade mich wieder auf für die neue Freude. Sie braucht eine Sprungschanze, die kommt nicht von irgendwo. Sie lebt nur dadurch, dass es eben das Leben zwei Gesichter hat. Ein etwas Leidvolles, dem kein Mensch entgeht, Dann aber, das ist die Voraussetzung, dass ich mich richtig freuen kann, wenn es mir dann auch mal wieder gut geht und dass es da so einen Rhythmus gibt, dem kein Mensch aus dem Weg gehen kann. Der ist wie Einatmen und Ausatmen und das dann annehmen und dann, aber das ist, sieht eben nicht so aus, dass ich dann lache im Zimmer. Nein, da bin ich ganz einsam im Zimmer und dann bin ich traurig und vielleicht weine ich dann auch mal und bin ja auch mal betrübt. Aber das annehmen, das durcharbeiten, sonst komme ich da nie raus.
Mich würde jetzt in dem Zusammenhang nochmal interessieren, wir brauchen ja nicht unbedingt diese Katastrophen, diese Trennung, den Todesfall oder sonstigen den Arbeitsplatzverlust, die uns ganz tiefe und intensive Gefühle bescheren, sondern eigentlich geht es ja auch darum, im täglichen Leben zu verstehen, was begegnet mir da an Gefühlen, wie reagiere ich drauf, warum begegnen sie mir und ist das vielleicht etwas, woran wir eine Art Vorbereitung arbeiten sollten in unserem täglichen Leben?
Wo wir uns gut vorbereiten können, ist, was unsere Erwartungen anbetrifft. Wir reagieren ja und fühlen oft entsprechend dem, was wir erwarten. Ein Beispiel wäre, wie unterschiedlich das sein kann. Der Chef ruft einen an und sagt, kommen Sie mal zum Gespräch. Derjenige, der erwartet, jetzt bekomme ich hier Lob und Preis, geht da frohen Mutes hin. Der andere, der denkt, jetzt kommt die Abmahnung, der fühlt sich miserabel. Plattes Beispiel, aber das kann man auf viele Situationen im Leben beziehen. Mit welcher Erwartung bin ich unterwegs? Auch da lohnt es sich dann, ein bisschen tiefer zu tauchen und zu reflektieren. Was habe ich bei meinen Eltern gesehen? Was habe ich schon erlebt? Warum gehe ich eher negativ an bestimmte Situationen ran oder wenn man freudig rangeht, muss man es eigentlich nicht so sehr reflektieren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es den Rahmen sprengt, aber ich habe eine große Geschichte beim Stern gemacht zum Thema Sterbehilfe.
Sehr guter Podcast dazu auch, den ich im Vorfeld gehört habe. Wir verlinken das auch gerne in den Shownotes, aber würde mich sehr interessieren.
Ja, erzähl bitte. Was ich dazu erzählen will, ist ein Paar, er 75, schwer krank, der sich länger schon damit beschäftigt hat, freiwillig aus dem Leben gehen zu wollen, wenn es ihm nicht mehr gut geht. Also da gab es eine Geschichte dazu. Seine Frau, mit der war er, glaube ich, 10 Jahre lang verheiratet, die war kerngesund. Die war Mitte 60, kann man sagen, kerngesund. Ab und zu beim Yoga hat irgendwas geknackst, aber das war's. Und die hat sich entschieden, mit ihm gemeinsam zu sterben. Das haben die auch gemacht. Die haben sich also mit Hilfe eines Sterbehilfevereins suizidiert. Und diese Frau, mit der ich ja viel gesprochen habe, sagte, sie hat so eine Angst, alleine irgendwann im Pflegeheim zu sein und dann da alleine und dann wird sie angefasst von Menschen, von denen sie nicht angefasst werden will. Und was für ein Beispiel dafür, dass ein Mensch eine Erwartungshaltung hat, mit der durchs Leben geht, die dann sogar bedeutet, kerngesund aus dem Leben zu scheiden, weil sie ganz und gar in diesem Muster drin steckt. Und das war am Rande bemerkt auch mein riesiger Appell in dieser Geschichte. Ein Wahnsinn, dass so jemand nicht psychologisch begleitet wird und ich sage auch radikal begleitet werden muss aus meiner Sicht, egal wie freiheitlich man zum Thema Sterbehilfe denkt. Aber weil die Frage ist, was für ein Muster ist das?
Mhm. Also sind einerseits die Muster, aber es sind doch auch gleichzeitig wahrscheinlich wahnsinnig intensive Gefühle, die man, ich stelle mir das als eine extreme Gefühlsachterbahn vor, die solche Menschen durchleben müssen. Also da sind wir jetzt dann zwar wieder in Extrembeispielen, aber die tun sich leichter, die ihre Gefühle bewusst wahrnehmen und bewusst daran arbeiten, mit welcher Konsequenz auch immer dann.
Extrembeispiele, das ist vielleicht das Problem, dass ihr euch hier jemanden eingeladen habt, die beim Stern war und solche Geschichten natürlich gemacht hat. Na klar, das Extrembeispiel macht es vielleicht auch dann sehr deutlich, aber es lässt sich anwenden auf vieles auch im kleineren Bereich. Das finde ich auch ganz wichtig, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dieser Punkt, welche Erwartungshaltung habe ich und wie sehr beeinträchtigt und beeinflusst das meine Gefühle. Und da ist natürlich schon der Kopf, die Reflexion gedacht, am besten mit jemandem, der einen da ein bisschen begleitet. Ein bester Freund auf Zeit, wie Irvin Yalom sagt.
Irvin Yalom ist?
Ist ein Psychiater in Amerika, mit dem habe ich mich beschäftigt, den habe ich besucht. Ein großartiger auch Schriftsteller. Und der seine Rolle darin sieht, mit Menschen so durch diese Themen zu navigieren, wie so bei einer Bergtour oder auf einer Segeltour, um ihnen zu helfen, diese alten Muster zu durchschauen und diese Blockaden aufzulösen, bis sie dann wieder alleine können.
Mhm. Und diese Muster, das ist sozusagen das Ergebnis vom guten oder schlechten Umgang mit Gefühlen?
Unbedingt. Vom guten und schlechten Umgang mit Gefühlen und vom guten oder schlechten Vorbildern und Botschaften und Leitsätzen, mhm. da so entstehen Muster und die sind unglaublich hartnäckig.
Ja, das ist es ja. Die ist nicht der Umgang mit dem Gefühl, sondern der Umgang mit dem, was Gefühle auslöst. Und da habe ich eben das Steuer in der Hand. Je nachdem, welche Vorstellungen ich mir mache, gibt es bei bestimmten Entwicklungen dann bestimmte Gefühle. Hoffe ich sehr stark, muss das unbedingt klappen, dieses Geschäft etc., ist die Frustration groß. Erwarte ich eigentlich nichts, tue mein Bestes und sage, schauen wir mal, was dabei rauskommt, werde ich nie frustriert werden, ich kann damit leben. Und deshalb sagte der Stoiker Musonius Rufus, Lehre von Epiktet, ein ganz wichtiger Mann, sagte, in dem Gebrauch der Vorstellung liegt der gute Fluss des Lebens, die Freiheit, das Wohlbefinden. Also je nachdem, wie ich mich einstelle auf die Dinge, welche Haltungen ich einnehme, wie ich das, was da geschieht oder gerade im Gange ist, wie ich mich dazu lehne. Klammer ich mich da dran, habe ich die feste Vorstellung, es muss unbedingt so laufen, wie ich mir das vorstelle, lade ich mir erstens Sorgen ein, manchmal auch Ängste und Frustrationen, wenn es mal nicht so läuft. Bin ich da ganz offen und auf jeden Ausgang vorbereitet, dann bin ich unerschütterlich. Mhm. Dann werde ich auch damit gut umgehen können. Und deshalb sagte ein griechischer Philosoph, lange vor Musonius Rufus dann auch mal, also was ich von der Philosophie gelernt habe, ist, dass ich auf alles vorbereitet bin. Und ein bisschen ist das so, wenn man da offen ist, man könnte das auch Offenheit nennen, und da nicht so festgelegt bin, wie Hartmut Rosa sagen würde, wenn ich weiß, dass vieles unverfügbar ist, also vom Zufall abhängt, von den Ansichten anderer oder Entscheidungen anderer Personen, dann kann ich mit dem Ungewissen sehr gut leben und reagiere sehr gut auf andere Abläufe und andere Ergebnisse, als ich sie erwartet habe und kann dann die große Kunst anwenden, Motto meines ersten Buches, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Das heißt, ich kann aus jeder Situation etwas herausziehen. Das geht aber nur mit dieser Offenheit und mit einer ganz bestimmten Erwartungshaltung oder eben dem Abbau von Erwartungshaltungen oder die Offenheit für alles, was da eben kommt.
Ich würde gerne nochmal zu unserem Ausgang zurückkommen, dem Umgang mit den täglichen Gefühlen. Also wenn ich mir jetzt eben so ein paar vorstelle, was zu dir kommt, Nina, da ist ja wahrscheinlich in so einer Beziehung ganz viel dabei, von Eifersucht zu Neid zu Liebe, ganz viele Nuancen von Gefühlen. Und erstmal geht's doch darum, das auch für okay zu halten, dass man sowas empfindet, auch mal eben negative oder vermeintlich negative Gefühle. Oder wie würdest du empfehlen, wie sollte man so eine Art Inventur seiner Gefühlswelt machen, um zu merken, verbeiße ich mich da in irgendwas, verrenne ich mich da in ein Gefühl?
Paare sind ja mein Lieblingsthema, weil Paare sich so sehr verhaken können und es manchmal so wunderbar aufzulösen ist. Und es steht und fällt mit den Gefühlen und meistens damit, dass die nicht gut kommuniziert werden. Weshalb, was den praktischen Teil anbetrifft, von allen Paartherapeuten empfohlen wird, nehmt euch einen regelmäßigen Termin. Es gibt da diesen Klassiker, das ist das Zwiegespräch. Da gibt es ein ganzes Buch dazu. In der Kurzform ist es so, dass jeder eine gewisse Redezeit hat. Die wird aber auch eingehalten und der andere quatscht nicht dazwischen und widerspricht vor allem nicht sofort, was der andere fühlt oder nicht fühlt. Oder
bewertet es auch nicht.
Ne? Genau, bewertet es auch nicht. Die Wirkung ist verblüffend. Leider passiert es immer wieder, dass die Menschen dann doch sozusagen zu faul sind oder zu sehr in ihren alten Strukturen und sich sagen, ach, was soll der Quatsch? Ist aber ein Riesenunterschied, ob man irgendwie so kreuz und quer redet oder aber einer 10 Minuten spricht mit der Frage, wie geht's dir wirklich? Und der andere nur mal zuhört und dann selbst erzählt. Interessant ist, dass eben so wenig benannt wird und dass sich Paare dann so gegenseitig, Partner gegenseitig da so rauskicken, indem sie, wie du sagst, bewerten, ein blödes Gesicht ziehen oder irgendeine verächtliche Miene besonders wenn sie eben schon zerstritten sind.
Was ja auch wieder Gefühle auslöst beim Gegenüber.
Ne? Genau. Mhm. Verachtung ist ja auch ein Gefühl, was der eine hat und beim anderen löst es aus Wut oder Traurigkeit oder Rückzug. Und schon funktioniert es nicht mehr. Und es klingt manchmal so simpel, aber es ist tatsächlich so, wenn die echten Gefühle benannt sind und beschrieben sind, dann wird es einfacher. Dann ist auch oft Verständnis da beim anderen. Also wenn jemand die echten Gefühle, die sind eben nicht Rechthaberei, sondern die sind, ich bin traurig oder es hat mir wehgetan, dann ist oft, geht beim anderen das Herz auf und, und ein Staunen ist auch erkennbar, weil der andere, die andere oft anders wahrgenommen wurde, nämlich eben als ständig böse, rechthaberisch und all sowas. Und wenn endlich das zutage tritt, was wirklich dahinter ist, dann gehen hier manchmal Leute raus und die Augen leuchten und die, ich stelle mich ja nicht an die Tür und gucke zu, wo sie dann und wie sie dahin wandern, aber mein Bild ist, dass sie da durchaus dann Hand in Hand wieder mal gehen.
Und im Idealfall, jetzt bist du so eine Art Reparaturbetrieb für Paarbeziehungen, aber im Idealfall wäre es ja so, dass man im Vorfeld vielleicht sowas etabliert, bevor es sich schon in eine schwierige Situation manövriert.
Meine Worte, ne? Mein Lieber, ja, absolut, doch, genau, das wär's. Und das findet leider nicht statt.
Und ja eigentlich in fast jedem Lebenskontext. Also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe im Zivildienst das erlebt, dann nannte sich Teamsitzung, wo einmal in der Woche war am Anfang für mich der Horror, wo man über seine Gefühle in den verschiedenen Situationen sprechen musste unter einer Supervisorin. Als Zivildienstleister eine ganz neue Erfahrung, aber nach wenigen Sitzungen habe ich gemerkt, dass da ganz viel so emotionaler Unrat rausgeräumt wird und man dann in der kommenden Woche wieder viel besser miteinander umgehen kann. Also insofern, ich will damit sagen, ich glaube, die Gefühle finden ja am Arbeitsplatz statt, die finden in der Paarbeziehung statt, in der Politik, überall in jedem Lebensbereich und wahrscheinlich wäre ein offenerer, reflektierterer Umgang damit sehr heilsam.
Sehr, sehr heilsam und ich muss noch dazu fügen, dass das schließt sich der Kreis. Immer wieder stelle ich dann auch bei Paaren fest, öfter passiert es bei den Männern, muss man sagen. Ich frage, wie fühlen sie sich? Und die Antwort ist, gut, wieso? Ja, dann sage ich irgendwie, ja, sie haben ja einen Grund, dass sie da sind. Sagen sie doch nochmal und dann sagen sie doch mal genauer. Und dann sagt derjenige, naja, schon schlecht. Und das ist oft so mühsam, rauszukriegen, rauszukitzeln, was spürt der Mensch? Ich habe hier, wir sehen es ja nicht, aber hier, wir sitzen ja im Therapiezimmer, da liegen so Plättchen, da stehen Gefühle drauf, alle möglichen. Und manchmal lasse ich die dann aussuchen und es fällt ihnen sehr viel leichter, dann was zu ziehen, also wo drauf steht Vertrauen oder Angst oder irgendwas zu ziehen, als das selbst zu sagen. Also da, es ist wirklich, und das ist völlig egal, wie gebildet jemand ist oder so, oft ganz schwer zu benennen, welches Gefühl denn eigentlich da ist.
Also das ist ja eine auf einer Skala von totaler Offenheit von den Gefühlen bis hin zu totaler Verschlossenheit gibt es ja viele Nuancen wahrscheinlich. Ne? Und gleichzeitig klingt es für mich sehr stark durch, eine Offenheit im Umgang zumindest mal mit näheren Bezugspersonen ist wichtig aus deiner Einschätzung. Gleichzeitig muss man ja auch schauen, dass man jetzt nicht mit seinen Gefühlen hausieren geht, oder?
Ja, das ist der Fall. Es ist immer das Gleiche, was ich da sehe. Sie sehr gut wahrnehmen, ist der Anfang vom Erfolg. Und dann, so ähnlich wie das Bild mit dem Wagen, dann natürlich gut überlegen, wem gegenüber drücke ich sie aus? Was mache ich damit? Das bedeutet nämlich überhaupt nicht, mit dem ganzen Bauchladen Gefühle da irgendwie überall unterwegs zu sein und uns auf den Tisch zu legen. Aber das Wissen um die eigene Gefühlswelt ist einfach ein riesiger Trumpf. Und ich glaube, echt oft steht im Wege, obwohl die Tatsache, dass die Seele existiert, ja uralt ist oder die Erkenntnis. Und trotzdem steht im Wege irgendwie so ein Bild, das würde mich eigentlich mal interessieren, wo das herkommt. Das gibt's eigentlich gar nicht, das ist gar nicht so relevant. Also die Gefühle sind nicht so relevant und wer sich da allzu sehr damit beschäftigt, der ist so ein Gefühlsdusel. Dabei ist es anders. Entschuldigung, ich mach's nur ganz kurz, nur ich will es selber noch einmal auf den Punkt bringen. Wenn man seine eigenen Gefühle kennt, und damit klar ist, dann ist man auch im Kopf klarer und dann gestaltet man Beziehungen besser und man gestaltet sein Leben besser.
Nina, es ist genau umgekehrt auch so. Und deshalb fällt es den Menschen oder vielen Menschen schwer, über ihre Gefühle zu reden. Du brauchst Selbstvertrauen. Du musst dich schon gefunden haben. Du musst dich wohlfühlen in deiner Haut. Dann wirst du ganz offen. Dann hast du überhaupt kein Problem, die Gefühle zu zeigen. Konfuzius sagte einmal, ich habe keine Geheimnisse. Ich habe keine Gefühle, die ich nicht anderen zeigen kann. Diese Selbstsicherheit und diese Ruhe in sich selbst, diese Geborgenheit in sich selbst im Inneren hergestellt zu haben, in seiner Mitte zu leben, das ist eben die große Schwierigkeit. Aber gelingt das, hast du überhaupt gar kein Problem mehr, deine Gefühle anderen mitzuteilen. Und dann entsteht das, was du auch vorhin geschildert hast, was Martin Buber unter der Überschrift Alles wahre Leben ist Begegnung dann mit dem wahren Gespräch meinte. Da berühren sich Seele und Seele, aber die muss ich sehen, die muss zum Vorschein kommen und da darf nicht oberflächlich aneinander vorbeireden, sondern ich muss mich zeigen. Dann lade ich den anderen zu ein, seinerseits das zu machen, denn der spürt das sofort. Da ist einer offen, da ist einer zu, da ist einer ehrlich. Und dann fühlt er sich herausgefordert. Und dann entstehen Resonanz, dann entsteht dieses, wie Martin Buber gesagt hat, wahre Gespräch, das nährend ist, dass das Zentrum gelingenden Lebens ist. Aber eben vieles, das fällt den Menschen schwer. Sie haben Ängste, sich zu zeigen. Sie haben bestimmte Dinge. Sie schauen sich gar nicht ins Gesicht. Sie schauen gar nicht in ihren Keller rein, wo da die Leichen liegen und beschäftigen sich nicht damit. Und das ist auch schwierig und konfrontieren sich nicht mit sich selbst und kommen da nicht in ihre Mitte, kommen nicht ins Reine. Und dann sind die Gespräche entsprechend gebrochen. Und wir wissen gar nicht, wer vor uns sitzt, wer da eigentlich spricht. Wir spüren die Seele nicht. Und umgekehrt bei Menschen, die mit sich gut klarkommen, die haben da keine Schwierigkeit mit. Da spüren wir sofort, schon durch die Augen leuchtet die Seele. Wir brauchen gar nichts mehr zu sagen. Wir sehen den Menschen und sind eingeladen, sind ganz nah schon direkt bei ihm bei. Und dann funktioniert es auch und dann gibt es auch eine Begegnung, dann gibt es Resonanzen und dann klappt das alles. In anderen Fällen muss man dann da ein bisschen zugewandt auf den anderen zugehen. Man kann ihn ja einladen, sich zu zeigen. Und das ist aber eben schwierig. Aber das ist der Gegenstand der Gesprächstherapie, den Menschen hinzuführen, dass er seine Gefühle wahrnimmt, seine tiefsten Gefühle wahrnimmt, zulässt, darüber spricht
und aber auch
dann damit umgeht.
Steuer. Ja. Das heißt, dass er in der Paarbeziehung vielleicht genau dieses Leuchten haben will und das, was du gerade beschrieben hast, aber vielleicht im Arbeitsbereich auch mal seine Gefühle nicht zeigt, sondern auch strategisch ist. Und so also eben nicht mit ständig die ganze Palette an Gefühlen zeigt. Und das funktioniert aber nur, wenn man sie kennt, ist meine Meinung.
Ja, ja, ja.
Und nicht, wenn man sich sagt, ja, das ist irgendwie alles egal, ob ich jetzt ärgere oder das, so wie bei der beschriebenen Patientin, das dränge ich weg, weil ich funktioniere. Wenn der Unterbau nicht stimmt, das eigene Kennen, dann, glaube ich, ist das auch sehr brüchig.
Ja, natürlich, also wir können ja nicht ständig resonieren, mein Tat und Rudolf auch. Also es gibt Gott sei Dank eine Menge Routinen in unserem Tagesablauf, wo wir nicht mitschwingen müssen, wo Dinge getan werden müssen und wo wir auch keine Gefühle zeigen brauchen oder sie sogar zurückhalten, weil sie eher den Arbeitsprozess oder das Gelingen von einer Unternehmung stören. Nein, das alles hat seine Zeit, aber dann muss auch der Moment kommen, wo mir ein Mensch begegnet, wo es ein Gespräch wird, da muss ich dann ganz präsent sein, da muss ich das alles weglassen und dann muss ich da sein. Und dass das natürlich auch die erste Stufe nur ist, seine Gefühle wahrzunehmen, sondern es geht vor allen Dingen darum, Voraussetzungen zu schaffen, so zu leben, so zu denken, dass eben die Gefühle, die da kommen, auch gut sind, auch wohltuend sind oder wenn sie leidvoll sind, dass sie angenommen werden und dass ich lerne, damit umzugehen. Du sprachst vom Wagenlenker, mein erstes Buch, Wie lebe ich ein gutes Leben, sollte eigentlich heißen Der Wagenlenker, weil dieses Bild vom Wagenlenker, das kommt ja von Plato, ich habe es aber auch in den alten indischen Quellen, in den Upanishaden gefunden und auch bei Konfuzius gefunden, dass wir unsere Pferde, unsere irrationalen Seelenanteile steuern können und auch steuern müssen, damit sie beispielsweise die Gefühle dann da sind, wenn ich sie brauche, wenn ich sie zeigen soll und dann nicht da sind, wenn sie auch nur störend sind, weil ich eben irgendeine Routinetätigkeit mache, wo sie gar nicht fehl am Platz sind. Und das macht der Wagenlenker, das macht natürlich die Vernunft in uns. Das ist eine zutiefst praktische Philosophie, die Vernunft hat zu steuern. Wo will ich hin? Ich bin der Wagenlenker, 4 wilde Pferde vor mir, eigentlich sind es ganz viele, das sind die ganzen irrationalen Seelenanteile, die Seelenkräfte oder Gefühle, und die muss ich befrieden untereinander. Das eine Pferd muss ich zügeln, weil es zu wild ist, das andere ist ein bisschen lahm, kommt nicht voran, muss ich antreiben. Oder das andere Bild, das Parallelbild, ist der Seelengarten, um den man sich kümmern muss. Da wächst alles, aber wenn ich einen Garten, wenn ich eine bestimmte Vorstellung vom Garten habe, das heißt, wenn ich eine Vorstellung habe, wie möchte ich leben, dann muss ich den Garten pflegen, jeden Tag. Den guten Samen muss ich dann in die Erde tun, mit Wasser begießen etc. und pflegen. Und diese Dinge, die ich nicht gerne haben will, Feindschaft, Aggression, Wut, Ärger, Zorn, dieses Unkraut muss ich wegschneiden und am besten mit den Wurzeln raus. Das Ergebnis ist, dass ein harmonisches, in sich stimmiges Bild ergibt von dem, wie ich leben will. Und dann ist meine Seele, auch mein Seelengarten aufgeräumt, die Seelenverfassung ist gut. Und dann kommen die Gefühle, die dann kommen, egal ob sie jetzt nun leidvoll sind oder freudvoll sind, sie erfüllen mich oder sie werden angenommen, sie finden ihren Platz und am Ende sage ich, es war toll, ich habe gut gelebt oder ich fühle mich gut, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich bin glücklich. Dahin muss es kommen. Und das lehrt die praktische Philosophie oder Weisheitslehre oder im Grunde Gegenstand auch jeder psychotherapeutischen Richtung.
Ich stimme damit überein. Ich empfinde das auch für mich selbst so. Und trotzdem sehe ich menschliche Schicksale, wo ich ein bisschen die Befürchtung habe, ob wir es uns da nicht so einfach machen. Aber ehrlich gesagt bin ich da auch hilflos. Ich hatte jetzt mit einem an Corona erkrankten, auch wieder sehr jungen Mann zu tun, dessen ganzes Leben kaputt ist, kann man sagen. Also der
an Long-Covid leidet oder wie?
Ja, genau. Und in einer Form, die ist so krass. Also das ganze Leben, das ist einfach nur noch Leiden und es wird wohl auch sich nicht mehr bessern. Da ist es so ähnlich wie bei Menschen, die schwerste Traumata erlebt haben. Ich komme da ins Schleudern. Es gilt vielleicht eben nicht für die große Menge, aber für Einzelne bin ich sozusagen mit meinem Latein am Ende in puncto. So und so gelingt einem durch die Annahme von Leid und Schmerz und so doch ein unter Anführungsstrichen glückliches oder wenigstens erfülltes Leben. Das
kein Patentrezept, wollte nicht sagen, dass gutes Leben leicht ist und dass es immer gelingen muss. Und es gibt Extrembeispiele, da funktioniert gar nichts. Da bin ich auch als Philosoph überfragt. Oder dann sage ich das, wo etwas so tief sitzt, wo du auch mit Argumenten, mit der Steuerung, das setzt ja voraus, der Wagenlenker, dass die Vernunft funktioniert und noch Gewalt hat über sich, über die Pferde. Aber es gibt Extremfälle, da ist das überhaupt gar nicht mehr der Fall. Dann steuert man sich nicht mehr.
Wie helfen wir diesen Menschen? Wie begleiten wir die?
Also ich sage dann jedenfalls, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich kann da jetzt nicht mehr als Philosoph, weil ich spüre, wenn mein Gegenüber nicht imstande ist, mit rationalen Argumenten oder Gedanken oder Vorstellungen sich selbst zu steuern, wo die Selbststeuerungskräfte ausgehebelt sind, weil es da eine Blockade gibt, weil das Trauma zu stark ist, dann sage ich, ich bin hier überfordert, dann schicke ich das zum Psychoanalytiker oder zum Psychotherapeuten. Oder zum Psychiater. Das ist dann ein Krankheitsfall.
Ja, oder zum Psychiater, der dann tatsächlich mit Hilfe von
Psychiater, richtig.
Stimmungsaufhellern dann ans Gehirn.
Nee, aber das sind Extremfälle, Nina. Also ich rede von einer Philosophie, die eigentlich eine Alltagsphilosophie ist, die meisten Menschen anwenden können. Aber es ist keineswegs so, dass das ein Patentrezept für alles und jedes ist. Nein, es gibt Fälle, da wirkt das eben nicht.
Und gleichzeitig ist das ja auch ein Fall für Mitgefühl, denke ich. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Gefühl, das Leid der anderen zu erkennen und zu akzeptieren und dann aber zu versuchen, zu helfen, so innerhalb seiner Grenzen eben. Mich würde jetzt nochmal interessieren, Nina, du als erfahrene Seelengärtnerin, was empfiehlst du, sagen wir mal, dem 0815-Gefühlsmenschen, der das Gefühl hat, er muss stärker in sich hineinhören, er muss stärker verstehen, was er fühlt, wie er es fühlt, warum er es fühlt. Was wären so niederschwellige erste Schritte, wo du sagen würdest, derjenige, der das Gefühl hat, seine Beziehung würde vielleicht ein bisschen mehr Gefühl vertragen, wie sollte er da rangehen, ohne dass das jetzt vielleicht schon eine krankhafte Verschlossenheit ist?
Zeit nehmen, elektrische Medien aus, nicht ständig konsumieren und sich ablenken. Zeit nehmen ist das Rezept der Wahl. Ich selber meditiere, ich empfehle es auch, aber es sind überhaupt nicht alle dafür offen und interessiert daran, eine Gesprächskultur zu entwickeln mit Partnern, mit anderen Menschen, die von Zeit geprägt ist, sich Zeit nehmen, zuzuhören.
Also in sich reinzuhören, oder?
Sich selbst. Es klingt halt immer schnell so banal, deshalb, aber trotzdem ist es nun mal so.
Ja, das ist der erste Schritt, die eigene Analyse, die selbstgemachte Analyse letztlich, oder? Was überwiegt da bei mir? Was ist mein dominantes Gefühl? Wäre so eine Frage vermutlich.
Ja, was überwiegt da? Oder
wo oder sind meine Pferde am Durchdrehen?
Vielleicht
oder wo?
Gar nicht mal mit der Analyse, sondern erstmal Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Der Mosaikstein, der fehlt schon oft. Also wirklich durch den Garten spazieren oder durch den Wald spazieren oder sitzen und eine Tasse Tee trinken und mal warten und sehen, wie kommt der Partner eigentlich rein? Ohne sonst was, einfach wahrnehmen. Wirklich, daran fehlt es so sehr.
Nina, die ersten Kapitel aller meiner Bücher sind immer den Schritt anhalten. Sich Zeit nehmen, zur Ruhe, in die Stille kommen. Wenn du das nicht machst, dann ist alle anderen Schritte sind eigentlich zwecklos. Du nimmst deine Gefühle nicht wahr, du weißt ja gar nicht, wohin du steuern willst. Werte oder Zielvorstellungen nimmst du auch nicht richtig wahr. Also das ist die berühmte Selbstsorge. Der Sokrates ging auf den Markt von Athen und von morgens bis abends kümmert ihr euch um euer Geld und um eure Seele und die eurer Kinder. Wann kümmert ihr euch denn darum? Also sich Zeit nehmen, Seneca nannte das so schön, den Schritt anhalten. In die Stille kommen, aus dem Hamsterrad heraustreten und das immer wieder und regelmäßig Pausen machen, zur Ruhe kommen, mal nichts tun. Im Nichtstun, alles wird getan, sagt die alten Chinesen. Also das ist das A und O. Wenn du diesen Schritt nicht machst, sind alles andere. Dann steuerst du dich auch nicht mehr. Dann wirst du gesteuert und es bleibt dann auch so. Es verändert sich auch nichts.
Die Weiterentwicklung ist dann, sich zu fragen, was hat mir Spaß gemacht, was hat mir Freude gemacht.
Die Ursachen aller Gefühle, der negativen wie der positiven. Ich muss den Mechanismus meiner Seele und meiner Gefühlserzeugung gut kennen. Dann weiß ich, wo die Schaltstellen sind, an denen ich drehen muss, damit die Gefühle kommen, die ich gerne habe, die mir gut tun.
Und die kommen dann auch, das ist das Schöne, oder?
Ja, wenn man es richtig übt und richtig macht. Und es ist nicht so einfach, sich selbst zu kultivieren. Es ist auch ein lebenslanger Prozess an sich zu arbeiten. Aber da ist auch niemand mit überfordert. Das geht schon. Man braucht ein bisschen Zeit, eine Aufmerksamkeit und üben, sich in den gesunden Verhalten zu denken.
Die alten Bahnen, die gelegt sind. Mhm. Also ich habe hier so einen Fall von jemandem, der sehr gerne Opern mochte. Und durch Stress, durch sonst was ist das alles brachgelegen. Und mit dem habe ich so dran gearbeitet. Was hat Ihnen früher Freude gemacht? Dann kamen diese Opern. Und das ist wirklich, zack, das Gehirn hört die Oper, hört und der fühlt sich glücklich. Diese alten, auch im Positiven, die alten, wie würde man sagen, die alten Bahnen oder die alten Erlebnisse sind ja auch die Positiven, sind gern bereit,
wieder aufzuploppen.
Epikur meinte, man nutzt, der Mensch nutzt viel zu wenig die Freude der Erinnerung. Man kann sich das wieder wachrufen, in sich wachrufen, wie schön ist das? Das sollte man auch hin und wieder machen. Sich selbst
vielleicht werden. Auch.
Ja, vielleicht
mal ein Foto zu nehmen oder so.
Einfach oder nachzudenken an die schönen Dinge und dankbar sagen, das war schön.
Damit wir nicht nur ins Schöne und in die positiven Gefühle abgleiten, es gibt ja auch die negativen, die ich bearbeiten muss, oder? Also sowas wie eben, nennen wir jetzt mal in der Paarbeziehung, so typische Gefühle von Eifersucht oder von Ärger, Wut. Die muss ich doch auch wahrnehmen und auch so eine Gelegenheit nutzen, dann zu sagen, okay, wie zäume ich diese Pferde? Wie kriege ich die raus aus meiner Beziehung?
Also ich bin ja eine Freundin des Konflikts. Ich liebe Konflikt. Ich finde Streiten gut und finde es dann auch harmloser, als man denkt, weil ja beide Partner kennen auch diese negativen Gefühle, wie Neid, Eifersucht, ich werde nicht gesehen und was da alles zusammenkommt. Und wie kriegt man sie los? Naja, einmal, indem man sie schon thematisiert und ausspricht. Und auch mit der, man muss sich ja nicht eine Pfanne über den Kopf hauen, aber indem man sagt, ich ärgere mich. Und das sagt man nun mal nicht irgendwie im Schmuseton. Und zweitens, ja, es ist letztlich immer der gleiche Ablauf. Wahrnehmen, kommunizieren, aber natürlich auch mit sich selbst kommunizieren und sich fragen, wie realistisch ist es? Was ist alt? Also zum Beispiel gerade bei Eifersucht stellt man dann doch oft fest, dass das aus einer anderen Thematik rauskommt, entweder schon von den Eltern oder aus früheren Beziehungen. Und da gilt es halt nach der Wahrnehmung des Gefühls zu reflektieren, ist es denn wirklich hier im Jetzt und Hier angelegt oder ist es schon älter?
Ich fand halt deswegen euren Titel so gut. Gefühle sind kein, also Buchtitel, Gefühle sind keine Krankheit, dass man sowas überhaupt erstmal für sich zulässt, dass das ganz normal ist, dass man auch mal in einer guten Ehe Wut empfindet und entweder man kann sie wieder weglegen, weil man sagt, ja, ist ja nur mal so kurz hochgeploppt, oder aber man muss ran, wenn die Wut immer häufiger kommt. Und deswegen aber nicht gleich zu befürchten, ich habe da einen zu hohen Wutanteil oder so.
Also Wut, wenn sie destruktiv wird und man sie eben nicht mehr beilegen kann, ob jetzt nach 5 Minuten oder nach 2 Tagen, dann empfiehlt sich schon sehr, sich Begleitung zu suchen, wenn man es eben selbst nicht auflösen kann. Dauerstreit, das meine ich auch nicht mit Konflikt, Dauerstreit, alles, was dann langfristig ins Destruktive geht, ist schädlich, schädlich, schädlich. Übrigens auch, das ist jetzt so etwas, was ich durch den Dr. Docs erfahren habe, der sagte, in seiner Klinik, er hat ja x Leute gesehen, die da saßen mit Depressionen und eben an sich da gearbeitet haben und gemacht und getan. Und er hat dann den Partner dazu bestellt. Und oft, sagte er, hat er bemerkt, die Problematik liegt in der Beziehung. Und ein Mensch kann eigentlich gar nicht fröhlich werden, wenn er eine beschissene Beziehung hat.
Okay.
Und insofern wirklich, also destruktive Beziehungen sind schlecht, aber Gefühle zu benennen ist eben nicht schlecht, aber rauszufieseln, was ist es? Ist es alt? Ist es neu? Gehört es zum Partner oder gehört es zu mir? Das ist eine Aufgabe. Und man sollte sich dann eben durchaus auch jemanden dazu holen, weil man manchmal da vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Ja.
Aber das finde ich einen sehr guten Punkt, dass man wirklich das nicht als gesellschaftlich oder woran es auch immer liegen mag, das ist es ja häufig so, dass das so ein Ticken als Zeitverschwendung gesehen wird. Diese Gefühlsduselei, wie du es vorhin genannt hast, der negative Konnotation, die das hat, zu viel mit sich selbst bespiegeln. Aber dass man eben sagen muss, nein, ich muss einfach, wenn ich ein gelingendes Leben anstrebe, brauche ich ein Zeitbudget dafür. Ich muss nicht meine Tage dem komplett widmen, aber wie immer sind es die kleinen Schritte, die das große Ergebnis bringen. Ich muss mir einfach ein festes Zeitbudget für mich, für meine Gefühle, aber auch für die Gefühle, die ich mit anderen oder der Welt habe und wie ich sie positiv beeinflussen, von vornherein reservieren, ne? Albert, wenn du es zusammenfasst für dich, wir kommen auf die Zielgerade unseres Gesprächs hier im schönen Allgäu. Was glaubst du, was können die alten, die antiken Philosophen, was ist das antike Weisheitswissen? Wir haben schon viel davon heute gehört, aber was sind so die entscheidenden Schritte, die ich tun muss, wenn ich merke, oh ja, vielleicht ist bei mir auch zu viel Gefühl verschüttet?
Ja, wir haben, denke ich, alles Wesentliche angesprochen. Das Erste ist erstmal, sich und seine Gefühle ja dazu sagen. Sie sind da und nicht ignorieren, sondern annehmen. Sich selbst betrügen ist das Schlimmste, also offen und ehrlich sein, die sind da. Dann gibt es störende, dann gibt es nährende Gefühle an den störenden. Damit hat sich die praktische Philosophie viel beschäftigt, denn wenn ich ständig Wut, Ärger, Angst, Zorn, Neid habe, dann bin ich kein glücklicher Mensch, sondern ein unglücklicher Mensch. Also wie gehe ich damit um? Und das ist der 4. Schritt schon angelegt in den 4 edlen Wahrheiten Buddhas. Der 1. Schritt ist, ich habe da ein Problem. Das ist das Wahrnehmen von einem leidvollen Gefühl. Jetzt sind wir beim leidvollen Gefühl. Und dann der 2. Schritt, den hast du gerade angesprochen, Nina. Was sind die Ursachen? Woher kommt dies? Die können in der Beziehung sein. Es sind häufig frühkindliche Muster, die da mit einer Rolle spielen, die dann bestimmte Erwartungen oder Denkgewohnheiten im Gehirn ablagern und die stellen mir selbst ein Bein. Also was sind die Ursachen? Erst wenn ich die Ursache eines Gefühls dann gefunden habe, dann habe ich auch die Mittel in der Hand, die Ursachen aufzuheben. Und als Viertes kommt dann, dann muss ich bestimmte andere Verhaltens- oder Denkweisen üben, bis diese alte Spur, dieses alte Muster, das immer wieder dann zu Leiden führt, überschrieben wird mit neuen Dingen. Neue synaptische Verbindungen, neue Zellverschaltungen, Nervenzellenverschaltungen gemacht werden, sodass diese Situation oder dieses Erlebnis nicht mehr zu diesem leidvollen Gefühl führt, sondern das erstmal gar nicht entsteht. Oder ich kann sogar damit umgehen oder was Freudvolles daraus machen. Das ist dieser Vierschritt. Und so steuern wir unsere Gefühle. So sind wir Herr, Wagenlenker tatsächlich unserer Gefühle. Nicht im direkten Zugriff, die sind da, aber im Indirekten, indem ich die Voraussetzung schaffe, dass ich möglichst viel Freude empfinde, also gute Gefühle entwickle und möglichst wenige, die einen belastend sind, die leidvoll sind. Und da kann man arbeiten, das ist der Weg der Selbstkultivierung, der Persönlichkeitsentwicklung, der Weg hin zu einem gelingenden Leben, von dem die ganzen Weisheitslehren der antiken und praktischen Philosophien gesprochen haben.
Ina, und an dich würde ich gerne die Abschlussfrage stellen. Du als Praktikerin, die ja da viel sieht und viel mitbekommt, wie Menschen mit ihren Gefühlen umgehen. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Wann sollte man so ein bisschen eine Warnlampe angehen haben, wenn ich das Gefühl habe, da überwiegt ein Gefühl? Und soll ich mir möglicherweise, reicht es mir, wenn ich mit meinen Freunden, mit engeren Bezugspersonen über meine Gefühle spreche? Oder wann sollte ich mir tatsächlich überlegen, vielleicht auch in eine Gesprächstherapie beispielsweise zu gehen und da strukturiert an Themen zu arbeiten?
Man sagt ja meistens, wenn sich was beginnt zu chronifizieren oder wenn die Gefahr besteht, dann ist es Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen. Wann das genau ist, ist ein bisschen schwer zu sagen. Auf jeden Fall kann man schon darauf vertrauen, dass es in der Seele genauso wie im Körper gehörige Selbstheilungskräfte gibt. Also wer deprimiert ist oder traurig oder erschüttert, ich würde immer sagen, ich schränke es gleich noch einmal kurz ein, aber ich würde immer sagen, 2, 3, 4 Wochen mal gucken, was tut sich, weil es tut sich viel und das sind die Selbstheilungskräfte. Es ist eigentlich wunderbar, dass man sich darauf verlassen kann, dass da viel, viel Ressourcen und Kapazitäten sind. Schnelle Hilfe würde ich da anraten, wo es um Traumata geht. Ich hatte hier eine Frau, da reichte aber dann eine Sitzung, die war Kletterin und direkt neben ihr ist eine Frau abgestürzt und die hat sich ganz schnell Hilfe gesucht, um zu gucken, dass sich das eben gar nicht erst unbedingt so einnistet oder um sich sicher zu fühlen. Und da war dann die Abmachung, sie guckt mal, ob sie das gut hinkriegt und wenn nicht, kann sie wiederkommen. Und die hat mir dann geschrieben und gesagt, sie kommt klar mit ihren Freundinnen und mit dem Bergsportverein. Und also da so für sich zu sorgen und sich vielleicht abzusichern, ist dann der Punkt. Und was natürlich klar ist, wenn es um Suizidalität oder schwere Depressionen oder, also gut, ich nur um den Kreis rund zu machen, aber um Wahnhaftes, was bedeutet, man hört Stimmen, dann muss man nichts wie zum Profi. Aber ansonsten reguliert der Körper und Geist schon manches selbst.
Und eben die bewusste Arbeit, worüber wir ja heute schwerpunktmäßig gesprochen haben. Wie gehe ich richtig um? Sich darüber Gedanken zu machen, das nicht als Zeitverschwendung zu empfinden, sondern eben als ein sinnvoller Teil auf dem Weg zum gelingenden Leben. Und ich glaube, das kam heute sehr gut rüber. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil ein Gefühl der Zufriedenheit, was mich gerade durchschwingt zu unserem Gespräch. Also ich fand das sehr interessant, sehr positiv, sehr konstruktiv. Ich hoffe, das geht euch auch so. Hört mal in euch rein, was eure Gefühle sagen, wenn ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank, Nina, für deinen super wertvollen Input.
Vielen Dank euch. Also es ist echt eine große Freude. Am liebsten würde ich es fortsetzen in der Kneipe mal in München.
Ist nicht ausgeschlossen.
Am Abend oder so.
Sehr gerne.
Gebongt, Nina, machen wir.
Gut. Das ist unser zweites Hobby neben der Philosophie. Okay, Albert, danke auch an dich.
Danke an euch.
Danke für eure Zeit. Nina. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com